Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde in Bogenhofen, liebe Mitsingende und Mitbetende an den Computerschirmen, ich freue mich, dass wir uns heute wieder hier zusammenfinden, um das Wort Gottes zu lesen. Vor zwei Wochen hatten wir im anderen Saal die Freude, gemeinsam die Geschichte von Jakob zu betrachten. Und ich möchte das heute fortsetzen und ich möchte euch heute die Geschichte weiter darlegen, wie sie sich dann entwickelt im Buch Genesis im weiteren Verlauf. Es geht heute um Josef und der Titel der Predigt ist: Gott gedachte es gut zu machen. Und dieser Titel ist für mich persönlich und auch für mein Leben ein Programm, das der liebe Gott auch in meinem Leben durchgehalten hat. Gott gedachte es gut zu machen. Und ich möchte euch heute diese Hoffnung mitgeben, dass das in eurem Leben auch sicher so ist. Und ich werde das jetzt ein bisschen wegschieben. Sonst habe ich das Gefühl, ich kriege schon als Vorspeise ein Eis. Und das brauchen wir nicht. Ein bisschen überschneiden tut sich's mit letztem Mal, aber viele von euch waren ja nicht anwesend. Und so ist das auch zu akzeptieren. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, die Genesis ist das erste Buch der Bibel. Die Genesis beginnt alles mit einem großen Wurf. Erstes Buch Mose, Kapitel 1 bis 11. Was haben wir da? Die Geschichte von der Schöpfung der Welt, die Geschichte der ersten Menschen, die Geschichte ihres Fehlschlags, aber wie Gott gleichzeitig in diesen Fehlschlag hineintritt und sagt, so wollen wir es nicht enden lassen. Denn was ist der Plan Gottes? Er gedenkt es gut zu machen. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist für den lieben Gott noch nicht vorbei. Er gedenkt es gut zu machen. Also er sagt, es ist nicht das Ende. Ihr habt eine falsche Wahl getan. Ihr wart misstrauisch, aber ihr sollt trotzdem nicht verloren gehen. Und so kommt es zu dieser Geschichte der ersten Menschen, die sehr schnell tragisch wird. Nächstes Kapitel, schon die Kinder. Unter den Kindern Adams und Evas gibt es Mord und Totschlag. Das ist ja Wahnsinn. Nicht? Man könnte ja sagen, ja, die brauchen jetzt mal ein paar Generationen, dann werden sie so richtig böse. Es geht schon los. Die Eifersucht, der Zorn ist so ein mächtiges Motiv. Der Sohn tötet den Sohn. Was muss das gewesen sein? Und dann die Geschichte der Flut, allerdings Jahrtausende später. Die Besiedlung der Erde nach der Flut, die Bewahrung eines treuen Überrests nach der Flut. Alles das, eine Geschichte von Jahrtausenden, zusammengepresst in 11 Kapitel, die so dürr sind, dass jeder, der nur ein bisschen Interesse an Geschichte und Geschichten hat, sich fragt, warum steht da nicht mehr? Aber es steht nicht mehr. Das, was da steht, soll einfach nur erklären, das ist der Hintergrund, nach dem jetzt die Geschichte der Patriarchen beginnt. Und es beginnt mit Abraham und es geht weiter mit Isaak, das haben wir letztes Mal betrachtet, und es geht weiter mit Jakob. Das sind die drei großen Erzväter. Der Ausdruck Erz hat nichts zu tun mit dem Metall Erz oder Kupfer oder eine Kupferlegierung, sondern Erz kommt aus dem griechischen Arche, das so viel bedeutet wie Anfang, das sind die Anfangsväter. Die Patriarchen, so nennt man sie, das sind die Anfangsväter, mit denen alles begonnen hat. Das ist Abraham, Isaak und Jakob. Und diese Formel wird so stark, dass dann das Alte und auch das Neue Testament diese Formel gebrauchen wird. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So stark ist diese Formel. Das sind die Erzväter, das sind die Patriarchen. Und jetzt müssen wir verstehen, auch das haben die, die vor zwei Wochen dabei waren, noch im Ohr. Ich sage es jetzt für die anderen. Auch jetzt müssen wir verstehen, ist wichtig, dass wir begreifen, wie das ungefähr gelagert ist in der Geschichte dieser Welt. Also, einige Prinzipien. Wir wissen aus den Texten der Genesis folgende Tatsachen. Das wissen wir. Muss man nur durchlesen, dann kommt man auf die Texte. Genesis 47, Vers 28 sagt, Jakob wird 147 Jahre alt. 147. Das ist ungefähr doppelt so alt, als heute viele werden. Nicht? Also Faktor 2:1 verglichen mit heute. Ja? Er war 17 Jahre noch in Ägypten, ist also mit 130 nach Ägypten gekommen. Wenn er nach Ägypten kommt mit 130, bedeutet das, das ist im zweiten Hungerjahr. Wissen wir, wann Jakob nach Ägypten gekommen ist? Wir können es uns errechnen. Das gibt keine julianischen Daten in der Bibel. Das ist völlig klar. Nicht alles, was ich jetzt an Zahl sage, ist nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil es errechnet ist. Aber man kann es errechnen. Denn im ersten Buch der Könige, Kapitel 6, Vers 1, steht, dass nach dem Tode Davids Salomo den Tempel zu bauen beginnt. Und der Tod Davids ist im Jahr 970. Und es wird gesagt, dieser Tempelbau beginnt im 480. Jahr nach dem Auszug. Gut, an euch jetzt zu rechnen, wann war dann der Auszug? Verzeiht, dass wir ein bisschen Mathe machen in der Predigt, aber das ist angebracht an dieser Stelle. Bitte? Naja, pass auf, du bist in einem vorchristlichen Datum. Also, wenn sie aus Ägypten ausziehen, das muss vor dem Tempelbau liegen. Und wenn ich die Jahre 970 vor Christus habe für den Tempelbau, also 79 plus 480 sind 1450. Darauf einigen wir uns jetzt einfach, okay? Wir sind einig, ja? Okay, gut. Also, 1450 Auszug aus Ägypten. 1450 vor Christus. Man kann das in die Geschichte auch wirklich einkleiden. Mache ich heute nicht, ist zu kompliziert. Aber man kann es einkleiden. Es passt. 1450 Auszug. Wie lang war das Volk Israel in Ägypten? Bitte sagt mir. 430 Jahre. Das heißt, 430 Jahre vor dem Auszug kommt Jakob nach Ägypten. Das heißt, 1450 plus 430 ist 1880. 1880 ist also das zweite Hungerjahr. Das heißt, welche Pharaonen haben wir hier? Wir haben einen Doppelpharao. Wir haben Sesostris II., ägyptischer Pharao, und seinen Sohn Sesostris III., auch ägyptischer Pharao, Co-Regentschaft. Zweites Hungerjahr. In dieser Zeit, um 1880, gibt es in Ägypten etwas, das kann man archäologisch auch finden und bestätigen. Es wird über Hunger in Ägypten geredet. Hungertexte in Bezug auf Ägypten. Und das ist absolut frappant, denn in Ägypten leidet man nicht Hunger. Ägypten ist so fruchtbar durch die ständigen Nilüberschwemmungen, du brauchst nur einen Esel durchs Land schicken und lass ihn sein Geschäft machen und dort entstehen Getreidefelder. Ja, fütter ihn mit und das wird weitergegeben. Kein Problem. Also, Ägypten ist die Kornkammer des Mittelmeers und auch dieser ganzen Gegend da. Deshalb kommen dann alle auch nach Ägypten und wollen Korn finden, als es Hungersnot gibt. Und in Ägypten soll es Hunger geben. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Aber aus dieser Zeit, rund um 1880, gibt es Hungertexte in Ägypten. Die einzige Zeit, wo es das gibt. Das ist ein archäologischer Hinweis, dass die biblische Geschichte tatsächlich zusammenpasst mit dem, was wir historisch finden können. Und das finde ich bemerkenswert, gerade zu einer so frühen Zeit. So, wenn er nach Ägypten kam, der gute Jakob, wie alt war er da? Wisst ihr das vielleicht auch noch aus der Kindersabbatschule? Oder sollen wir die Kinder fragen? Frage an die Kinder. Wie alt war Jakob, als er nach Ägypten kam? Ich sehe manche Eltern-Kinder-Konferenz stattfinden, das ist gut. Wer sagt mir, wie alt war Jakob, als er nach Ägypten kam?
Zwölf.
130 habe ich gehört. Stimmt, 130 Jahre alt war Jakob. Also 130 wird ja heute keiner mehr, das wissen wir, gell? Aber mit 130 hat der Jakob sich noch auf eine Reise gemacht. Nicht? Also die waren ein bisschen fitter als wir heute. Wir dürfen uns dann, wenn wir das Alter vergleichen, nicht die gleichen Zustände vorstellen, wie wir sie heute haben in einem solchen Alter, wenn es denn möglich wäre. Gut, also der Jakob kommt mit 130 nach Ägypten, wird also wann geboren? Rechnen. 1880 ist er 130. Geburtsjahr Jakobs? 2010. Ist auch das Geburtsjahr von Esau, 2010. So, wie alt war Isaac, als ihm die Zwillinge geboren wurden? Steht auch alles in der Genesis, habe ich mir nicht ausgedacht. Er war 60. Nach 20 Jahren Ehe mit Rebekka. 60 war er. Das heißt, wann ist das Geburtsjahr Isaacs? 2070. So, wie alt war Abraham, als Isaac geboren wurde? Na, das ist jetzt leicht. 100, steht in der Bibel, so, 100 Jahre alt war er. 90 Jahre alt war Sarah, seine Frau. Und dieser 100-Jährige wird dann also wann geboren? 2170, Geburtsjahr Abrahams, das früheste Datum, das wir in der Bibel errechnen können. Alles andere, was noch älter ist, können wir nicht errechnen, haben wir keine Brücke mehr. So, jetzt ist aber das Interessante an der Stelle, dass Jakob ja mit 130 nach Ägypten kommt und wie alt war Josef, sagt der Text, als er vor dem Pharao stand und die Träume auslegte? Genesis 37, Vers 2, werden wir gleich lesen. Vor dem Pharao, als er ihm seine Träume auslegte, war er 30 Jahre alt. Wenn er 30 Jahre alt ist und dann kommen die sieben fetten Jahre und dann kommen zwei Hungerjahre und dann kommt Jakob nach Ägypten, ist also Josef wie alt, wenn Jakob nach Ägypten kommt? 7 plus 2 ist 9, plus 30 ist 39. Der 39-jährige Josef empfängt seinen Vater Jakob in Ägypten, der zu der Zeit 130 ist. Wie alt ist also Jakob bei der Geburt seines Sohnes? 91. So, und das revoltiert unsere ganze Vorstellung. Denn so denken wir nicht. Wenn wir Jakob und Rahel denken, dann denken wir ihn um 3-4 Jahrzehnte jünger. Tatsache ist aber, dass Jakob Rahel sehr spät geheiratet hat. Er hat ja lange nicht geheiratet, anders als sein Bruder Esau. Sein Bruder Esau nimmt Hethiterinnen und als die Geschichte mit dem Segen bei Jakob passiert, nimmt er noch gleich ein paar dazu, weil er weiß, dass seine Eltern das furchtbar kränkt. Und was macht Jakob? Jakob nimmt keine Frau. Warum nicht? Weil es für Jakob, der ja den geistlichen Segen will, wichtig ist, dass seine Frau gläubig ist. Und da gibt es einfach keine. Da bleibt er lieber allein und wird 75. Have you got that? My dear young people, have you got that? Er bleibt lieber allein und jetzt 75. Das 75 ist natürlich jetzt so zu nehmen wie 40 oder 45, okay? Sind wir uns einig? In unserer heutigen Lebensgefühlsituation. Da gibt es keine Torschlusspanik beim Jakob. Gut, dann passiert die Geschichte, wir haben es betrachtet. Er geht dorthin, heiratet dann nach 7 Jahren seine Rahel mit einigen Hindernissen, ihr kennt sie. Er ist 82 und dann beginnt seine Ehegeschichte. Und 91 ist er bei der Geburt Josefs. Könnt ihr euch vorstellen, warum es in der Josefstamm-Geschichte heißt, das ist der Sohn, den ich in meinem Alter gezeugt habe? Das ist die Situation, in der Jakob sich befindet. Und jetzt wird Josef gezeugt und dazu Josef von der Frau, die Jakob immer gewollt hat. Denn er wollte ja eigentlich keine andere. Er wollte weder die Lea, noch wollte er diese Mägde und was ihm da alles passiert ist. Ihr lacht vielleicht, aber ich behaupte, es ist ihm passiert. Das war nicht sein Plan. Er wollte sicher nicht die Vorlage sein für den Islam, der Jahrtausende später entsteht, dass man 4 Frauen haben darf. War nicht in Jakobs Interesse. Überhaupt nicht. Aber jetzt hat er sie und wird irgendwie damit fertig. Und jetzt kommt eben Josef. Und dieser Josef ist das Kind von Rahel, das erste Kind von Rahel. Mit Rahel war Jakob ungefähr 15 Jahre zusammen. Er heiratet sie mit 82 und er verliert sie auf dem Weg nach Hause. 15 Jahre. Eine Liebesgeschichte, die nach 15 Jahren tragisch endet. Ist schon schlimm. Und da ist dieser Josef, 4-5-jährig, noch mit seiner Mutter. Aber sie wird sterben innerhalb von Monaten, nachdem das passiert. Und sie verbeugen sich vor Esau, der ihnen begegnet. Dass also Jakob zu diesem Josef ein besonderes Verhältnis hatte, und der kleine Benjamin, der war ja noch ein Säugling, das ist klar. Und ich beginne jetzt unsere Geschichte in Genesis 37. Jakob aber wohnte im Land, darin sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Und das sind die Geschichten Jakobs. Josef war 17 Jahre alt. Da war er ein Hirte des Viehs mit seinen Brüdern. Und der Knabe war bei den Kindern Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte vor ihren Vater, wo ein böses Geschrei wider sie war. Nun, die Kinder Jakobs waren alles andere als brav. Das müssen wir schon deutlich auch sagen. Nicht? Wir wissen die Geschichte von Sichem und was da alles passiert ist. Schlimm genug. Aber der Josef, der hat eine enge Verbindung mit seinem Vater. Ich glaube, dass sie sich da ein bisschen ähnlich waren. Denn erinnert euch, Jakob war ein sanfter Mann. Jakob war ein sanfter Mann. Seinem Vater Isaac ähnlich auch. Der war auch ein sanfter Mann. Und Josef hat auch gewisse klare Vorstellungen von wie man leben soll, obwohl er noch jung ist. Er ist erst 17 und weiß, wie man leben soll. Und er betätigt sich jetzt als Zuträger, seinem Vater sagend alles, was da schief läuft. Er war ein kleiner Spion unter seinen Brüdern. Und die Brüder haben ihm das ganz, ganz übel angerechnet. Ja. Ich kann ihn schon verstehen ein bisschen. Ich kann auch Jakob verstehen. Ich kann auch Jakob verstehen, dass er ihn so lieb gehabt hat, dass er ihm sogar einen bunten Rock macht, eine Auszeichnung vor seinen Brüdern, die freilich Eifersucht hervorruft und die auch unklug ist. Aber ich finde, wir haben es leicht, wenn wir jetzt sagen, Papa Jakob, das hättest du gescheiter machen können. Nicht? Versetzt euch in seine Lage. Versetzt euch darin, dass es nicht nur um Josef geht, sondern dass es um die Frau geht, die er nicht mehr hat. Und ihr alle, die ihr so für Romantik offen seid, ich hoffe, es gibt etliche hier im Saal, begreift doch, was für eine Liebe Jakob zu Rahel gehabt hat. Und wie schwer ihn dieser Verlust hat treffen müssen. Eine Liebe, die so stark ist, dass er noch auf seinem Totenbett mit seinem Sohn Josef, der auch ihr Sohn ist, darüber redet, wie seine Liebe Rahel von ihm genommen wurde, auf dem Weg in das Zelt seines Vaters. Er konnte es ihm nicht mal mehr vorstellen. Was für eine Tragödie. Und jetzt ist er da mit Josef und er liebt ihn. Er zieht auch den Benjamin groß und Josef hat eine Vorzugsstellung. Und jetzt passiert was Eigenartiges. Dieser Josef hat noch Träume und diese Träume regen seine Geschwister maßlos auf. Was sind das für Träume? Wird hier beschrieben in diesem Kapitel. Da gibt's, jeder hat seine Getreidegarbe und plötzlich verneigen sich die alle vor der Garbe Josefs. Oder da gibt's die Vision, da ist Sonne und Mond und da sind 12 Sterne und plötzlich verneigen sich die alle vor Josef. Und die Brüder sind natürlich in flammender Eifersucht und in Zorn. Ja, was denkt der? Glaubt er, dass wir ihm dienen werden? Immerhin ist er der Zweitjüngste. Sie sind alle älter. In dieser Kultur damals kam das nicht so gut, wenn ein Junger eine solche Anmaßung zeigte seinen älteren Geschwistern gegenüber. Wie geht's weiter? Es ist so, dass nun sogar Jakob sagt, also weiß Josef, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Könntest du da nicht jetzt ein bisschen die Bremse einlegen und ein bisschen Zurückhaltung üben? Soll es am Ende noch so ausgehen, dass ich, dein Vater, deine Mutter dir dienen werden? Also man kann sagen, Eifersucht Und pädagogisches Geschick Jakobs, nicht, an der Stelle tut ihn gar nicht verzerteln, helfen mit, dass das abgewendet wird. Nicht? Und dann kommt eben diese Geschichte, wird auch hier in diesem Kapitel erzählt, dass seine Brüder ihn verraten. Es ist interessant, gewisse Details hier zu beachten. Das erste Detail ist, dass Ruben nicht möchte, dass dem Knaben was passiert. Er möchte nicht, dass dem Knaben was passiert. Judah ist der Zweite, der sich für den Knaben einsetzt. Und Judah sagt, ihr dürft ihm nichts tun, denn sie wollen ihn sogar töten. Und jetzt, Geheimnis gelüftet, wer ist der Treiber, der dir am meisten den Mord an den Brüdern, an dem Bruder vorantreibt? Das ist Simeon. Und Simeon kennt ihr schon. Der Simeon hat schon einmal sein Schwert gewetzt in Sichem. Das ist also der Brutalo unter diesen Brüdern. Und er treibt das voran, aber mit Rubens und Judas Hilfe gelingt es, dass sie ihn nicht umbringen, sondern sie werfen ihn da in diese Grube. Aber während dann Juda weg ist, verkaufen sie ihn an die Ismaeliter oder Midianiter, werden sie auch genannt. Sie verkaufen ihn und die gehen mit ihm nach Ägypten. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt hier so imaginär die Landkarte, nicht? Nord nach Süd. Hier ungefähr sitzt das Lager Jakobs. Und dann weit im Norden, über eine Tagereise, waren die Brüder. Und jetzt kommen die Midianiter und gehen mit Josef zurück. Josef weiß nicht, wie ihm geschieht. Seine Brüder haben ihn verraten, haben ihn verkauft, haben ihn mit dem Tod bedroht. Jetzt ist er bei den Ismaelitern, es wird ihm nichts passieren, er ist wertvoll. Sie haben 20 Silberstücke für ihn bezahlt. Er wird nicht getötet. Und seht ihr, wo er vorbeigeht? In Sichtweite an den Zelten. Am Zeltdorf seines Vaters. In Sichtweite am Zeltdorf seines Vaters. Stellt euch das mal vor, ihr, die ihr 17 seid. Ihr werdet geraubt. Heute ist nicht mehr so wie damals. Aber auch heute gibt es Sklaverei. Müsst euch nur damit beschäftigen. Es gibt viel Sklaverei in dieser Welt. Sogar in den zivilisierten Ländern. Ihr werdet geraubt. Könnt euch nicht wehren. Habt keine Rechte mehr. Und eure Familie kann euch nicht helfen. Der Josef zieht vorbei an den Zelten seines Vaters und er weiß, da drüben müsste er hin, aber er kann nicht. Er ist gebunden. Wie geht's euch da? Also eine der ersten Reaktionen, die mir da einfallen, ist, wo ist jetzt der liebe Gott, zu dem ich dauernd bete? Oder? Ist das überzogen? Ist nicht überzogen. Wo ist jetzt der liebe Gott, zu dem ich dauernd bitte? Warum hilft er mir nicht? Und glaubt mir, für viele Menschen ist großes Unglück, das sie erfahren, ein Grund dafür, dass sie nicht mehr an Gott glauben wollen. Und der liebe Gott weiß das. Es gibt sogar ein Gebet in der Bibel. Herr, hilf, dass es mir nicht zu gut geht, dass ich dein nicht vergesse. Und hilf, dass es mir nicht zu schlecht geht, dass ich dein nicht fluche. Gott weiß um die Psyche des Menschen in dieser Situation. Wenn es ihm schlecht geht, dass die Gefahr ganz groß ist, Gott abzusagen. Aber das Interessante an diesem Josef ist, er sagt Gott nicht ab. Es muss in ihm sich etwas gefestigt haben durch die Erziehung Jakobs, dass er an diesem Gott festhält, auch in dieser schweren Situation. Er weint, er ist völlig fertig. Und alles, was man sagen könnte, was in ihm verzogen, verzärtelt war, ist auf dieser Reise nach Ägypten von ihm weggegangen. Dieses Vorbeiziehen an den Zelten seines Vaters hat den jungen Josef zum Mann gemacht. Da war jetzt Schluss mit jugendlicher Vorstellung, was ich jetzt noch alles will oder haben oder verwirklichen oder sonst was möchte. Er wusste, ich muss jetzt das Leben meistern, wie es sich mir bietet. Gott hat ihn nicht verlassen. Er will dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs treu sein und das nimmt er sich fest vor. Seine Hoffnung zerbricht nicht. Und ihr lieben jungen Leute, ihr mögt sagen, du redest dir leicht, du hast das Leben fast schon hinter dir, was auch stimmt, aber ein junger Mensch, der seinem Gott sein Treueversprechen gibt und es hält in seinem Leben, der wird die Erfahrungen machen, die Gott mit ihm machen möchte. Wenn Probleme und Schwierigkeiten uns aufhalten, uns unsere Gewissheit im Glauben nehmen, dann geben wir Gott überhaupt keine Chance, sich als der zu zeigen, als der er sich verheißen hat. Wir müssen treu sein. Wir müssen treu bleiben. Es gibt keine andere Wahl. Und je schneller man das versteht, desto besser. Den Vater sagen die Brüder, ein wildes Tier habe ihn zerrissen. Er rechnet, habe ich mir ausgerechnet, Jakob ist gerade 108, als ihm gesagt wird, dass Josef tot ist. Ist gerade 108. Durch die Trauer versinkt Jakob in eine Alterslethargie, die hält auch an, die nächsten beiden Jahrzehnte. Und dann, nachdem klar ist, Josef landet in Ägypten, er landet bei Potiphar, das ist an und für sich eine gute Stelle für ihn gewesen, wird plötzlich was anderes erzählt. Genesis 38, Juda und Tamar. Wieso kommt jetzt die Geschichte von Juda und Tamar? Es geht ja in der ganzen Geschichte darum, Abraham, Isaac, Jakob, wer ist der nächste Samenträger des Weibes in der königlichen Linie? Auf der einen Seite wird die Geschichte Josefs erzählt, aber es wird weitergehen, wie wir später erfahren, über Juda. Und Juda hat einen Sohn, über den es auch weitergehen wird, so steht es in den Genealogien. Und das ist Peres. Und diesen Peres hat er von der Tamar. Und darum wird jetzt diese Geschichte erzählt. Das, was wir jetzt hören von Juda und Tamar, trägt sich zu in der Zeit, als Josef allein in Ägypten ist. Und gleichzeitig wird aber auch ein Kontrast gezeigt. Die 11 Brüder waren alle eifersüchtig auf Josef. Juda und Ruben wollten Josef zwar retten, aber in der Eifersuchtsgeschichte waren sie auch verwickelt. Das ist klar. Und was ist mit Josef? Wir werden im 39. Kapitel seine Geschichte dann hören. Er hat ganz, ganz starke Versuchungen, denen er hätte leicht nachgeben können. Und in der Gefangenschaft, in der Fremde, unter größtem Druck, ist er Gott treu geblieben. Und was macht der Juda? Der Juda führt sich auf, ich weiß nicht wie. Es ist ein Sittenbild. Juda steht hier für seine Brüder und auf der anderen Seite steht Josef, der Alleingelassene, der Verkaufte und der führt ein ganz anderes Leben. Der hat ganz andere moralische Prinzipien. Ja. Josef selber ist im Potiphas Haus ungefähr 10 Jahre. Das kann man auch errechnen. Denn wenn er 30 ist vor dem Pharao, dann ist er 28, wenn er die Träume des Bäckers und des Mundschenks deutet. Und dann muss er vorher schon im Gefängnis gewesen sein, also ist er mindestens 3 Jahre im Gefängnis. Also ist er zwischen 17 und 30, ungefähr 10 Jahre bei Potiphar. Und jetzt passiert was Interessantes. Er findet sich offensichtlich mit seinem Schicksal ab, in dem Sinn, dass er nicht mehr dagegen rebelliert. Und er macht sich nützlich. Er sagt, ich glaube an Gott, ich bin jetzt in Ägypten, ich stehe hier als einer, der Gott und seine Prinzipien vertritt und möchte den Leuten, die ein Recht auf mich haben, so dienen, dass auch mein Glaube an Gott auf sie leuchten kann. Und der Potiphar hat das verstanden. Der hat gemerkt, das ist ein junger Mann, verlässlich, den kann man zu allem gebrauchen, hat ihm alles beigebracht. Der lernt Ägyptisch, lernt ägyptische Kultur in diesen 10 Jahren, lernt sich zurechtzufinden in dieser Gesellschaft, macht aber alles so gut, dass der Potiphar sagt, hey, ich brauche mich um gar nichts mehr kümmern, das macht alles der. Super, eine tolle Karriere, Potiphar ist wichtig auch in Ägypten, am Hofe und dann kommt diese Geschichte mit seiner Frau. So, ihr lieben Jugendlichen, der Josef ist also jetzt ungefähr 27. Stellt euch vor, ihr seid 27, Männer. Und da kommt eine Frau, die macht euch schöne Augen. Aber so schöne Augen. Aber so schöne Augen. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Leute, die da nicht umfallen, die kann man zählen. Aber das ist doch ein Vorbild, oder? Der Josef sagt nicht, wie kann ich meinem Herrn Potiphar das antun? Er sagt nicht, na, wenn sie uns erwischen, dann komme ich ja ins Gefängnis oder vielleicht köpfen sie mich. Sondern er sagt, Genesis 39, Vers 9, wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Ihr lieben jungen Leute, auch wenn euch niemand sieht, und dann ist die Versuchung am größten, wenn man das Gefühl hat, es könnte geheim bleiben. Auch wenn euch niemand sieht. Gebt ihr mit dem, was ihr tut, doch im Charakter das preis, womit ihr Gott ehrt oder verunehrt. Das ist die Situation. Und dieser Josef, der macht etwas, was in seiner Position wahrscheinlich kaum jemand gemacht hätte. Sein Fortkommen bei Potiphar verdankt er der Umsetzung dieser Grundsätze, die ihn sein Vater gelehrt hat. Ich glaube, Jakob hat ihm viel beigebracht. Achtung vor Gott und seinen Geboten, Vertrauen in die Führung Gottes. Und jetzt bleibt er standhaft, aber er macht es auf eine eigenartige Weise. Er flieht. Er weicht dieser Frau aus, wo er nur kann. Und am Ende, wo sie glaubt, sie hat ihn, lässt er noch das Gewand in ihren Händen zurück, Beweisstück. Aber er flieht. Oh, was ist das für eine Pädagogik, meine Lieben? Nach modernen pädagogischen Erkenntnissen, wobei ich jetzt Erkenntnisse unter Anführungszeichen setze, ja, würde man Josef einen völlig anderen Rat geben. Man würde zu Josef sagen, nicht Verbot, nicht Kontakt scheuen. Ganz im Gegenteil, man muss Kindern und Jugendlichen den Kontakt mit solchen Dingen ermöglichen, auch früh, damit sie, wieder Anführungszeichen, lernen können, damit umzugehen. Was für eine Formulierung. Ich liebe diese Formulierung, weil sie nämlich leicht aufzuzeigen ist, wie hohl sie ist, wenn du ein bisschen mitdenkst, ein bisschen mitdenkst. Das heißt also, Jakob hat von solch modernen Ansätzen nichts gewusst und hat seinen Sohn Josef anders erzogen. Allerdings beobachtet man noch im Neuen Testament, dass dieser Josefs Ansatz doch kein schlechter ist. Es heißt im Gebet Jesu, und führe uns nicht in Versuchung. Wo du kannst, vermeide Versuchung. Zeig nicht, wie stark du bist, indem du damit umgehst. Vermeide Versuchung. Hand aufs Herz. Wie lehrt uns die Bibel, dass wir mit dem Teufel umgehen sollen? Wie sollen wir umgehen? Also Josef hat das so gemacht. Josef ist geflohen. Und das würde ich auch vorschlagen, dass wir das tun. Wenn solche Versuchungen, und ich glaube, die triebhafte Versuchung, sexuelle Versuchung, ist eine sehr starke. Und ich glaube auch nicht, dass die so schnell weg ist. Manche denken, nur die unter 20 haben das Problem. Na, die über 50 haben es auch, glaubt mir das. Jeder auf seine Weise. Die sexuelle Versuchung ist eine sehr starke Versuchung. Und wir können ihr dann aus dem Wege gehen, wenn wir starke Prinzipien haben und wenn wir auch diese Versuchung bewusst meiden. Wie willst du eine Versuchung meiden, wenn du dir das, was damit zusammenhängt, ständig reinziehst? Deutlicher will ich gar nicht werden. Du musst es fliehen. Was sollst du sonst tun? Josef macht es uns vor. Aber was mich so fasziniert an der Stelle ist, Josef ist ein Gefangener. Er ist ein Sklave. Er hat ja eigentlich keine Chance in diesem System. Und trotzdem bleibt er sich selber treu. Wie haben wir also das zu sehen? Er kommt auch dann unschuldig ins Gefängnis. Schuldig wäre er zweifellos getötet worden, das ist mir ganz klar. Also, dass der Potiphar ihn ins Gefängnis wirft, zeigt, dass der Potiphar von seiner Unschuld überzeugt war. Nun gut, der kennt seine Frau auch, nicht? Das ist ja klar. Er hat gewusst, ja, aber ich bin jetzt so kompromittiert mit der Geschichte, ich muss mich von dir trennen, und bringt ihn ins Gefängnis. Josef ist also im Gefängnis, unschuldig, und landet, obwohl er 10 Jahre das Beste gemacht hat, alles aufgebaut hat in seinem Leben, gute Karriere gemacht hat, am Schluss landet er wieder im Gefängnis. Jetzt frage ich dich nochmal, du junger Mensch, wie wirkt sich das auf deinen Glauben auf? Wenn du alles tust, was Gott will, wenn du seine Gebote hältst, versuchst im Leben das alles zu verwirklichen und am Ende wirst du schuldlos für etwas verurteilt, was du nicht gemacht hast und Gott hilft dir nicht. Was machst du dann? Wie stark ist dein Vertrauen in Gott? Gott reagiert nicht, der Josef landet im Gefängnis. Wie glaubenszerstörend wäre eine solche Erfahrung für dich? Was war das Geheimnis Josefs? Warum ist der nicht verreckt an der Stelle? Ich glaube, es ist ihm nicht so schlimm gegangen wie mit 17 an der Stelle jetzt, mit 27. Ich glaube, das hat er leichter weggesteckt als das mit 17, mit seinen Brüdern. Warum? Weil er schon Erfahrung gemacht hat. Und es passiert das Unglaubliche, Josef macht seine zweite Karriere. Im Gefängnis. Warum? Weil er unverfälscht sich selber treu bleibt, Gott treu bleibt. Und was macht jetzt der Amtmann, so heißt es im alten Lutherdeutsch, im Gefängnis? Er setzt Josef über das ganze Gefängnis und es wird die gleiche Sache geschildert wie beim Potiphar. Er kümmert sich um nichts mehr. Alles macht Josef, alles läuft über seinen Schreibtisch. Karriere Nummer zwei. Also kann man jetzt sagen, Gott segnet Josef im Gefängnis? Obwohl das eine Sache ist, ein Satz, den man nicht gerne sagt. Denn eigentlich will man nicht, dass der Josef im Gefängnis ist, oder? Aber Gott segnet ihn. Und ich sehe Josef nicht wild herumstreiten. Mir ist Ungerechtigkeit widerfahren. Ich sehe das nicht, er macht das nicht. Und das irgendwie auch lässt mich nachdenken. Wieso macht er das nicht? Ich bin ja auch so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ich mag nichts, ich hasse nichts mehr als Ungerechtigkeit. Also wenn ich sehe, was da dem Josef passiert, dann mein Innerstes dreht sich da hoch. Aber er sagt nichts. Er vertraut auf seinen Gott und macht einfach weiter. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend für mich. Jedenfalls, dann kommt die Geschichte mit Bäcker und Mundschenk. Nicht? Die kommen beide vom Hof des Pharao, werden ins Gefängnis geworfen, dann haben sie ihre Träume. Könnt ihr nachlesen, alles im Kapitel 40. Und Josef legt ihnen die Träume aus. Jetzt liest sich das so einfach. Also wenn ich jetzt Kind wäre, so mit 7, 8 Jahren, dann würde ich fragen, woher weiß der Josef denn das? Wir stellen diese Frage nicht, wir stellen sie nicht. Wir haben die Geschichte, er legt die Träume aus, nicht? Der eine wird hingerichtet, der andere wird zurückgenommen an den Hof des Pharao, der Mundschenk. Und Josef macht mit ihm aus, bitte erinnere den Pharao, ich habe eine ungerechte Verurteilung. Ich möchte gerne freigesprochen werden, ich möchte gerne eine Gerichtsverhandlung haben. Und der Mundschenk vergisst ihn. Und Josef ist im Gefängnis 2 Jahre und nichts rührt sich. 2 Jahre. Man redet das so leicht. 10 Jahre bei Potiphar, 1 Jahr im Gefängnis, dann noch 2 Jahre, weil ihn der Mundschenk vergisst. Überlegt einmal, 2022, 28. Mai. Was ist seit 2021, 28. Mai alles passiert? 1 Jahr. Da ist viel passiert, oder nicht? Und jetzt noch 1 Jahr. Und so geht's dahin. Und du sitzt da in diesem Gefängnis. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja. Aber er ist unverzagt. Unverzagt. Warum weiß er die Träume? Er weiß die Träume deshalb, weil Gott, und das ist jetzt eine Frage der Inspiration, weil Gott ihn das wissen lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Josef ganz, ganz stark hilft. Er fühlt sich mit Gott verbunden, auch in dieser Misere. Und dann plötzlich, Genesis 41, die Träume Pharaos. Pharao träumt diese Geschichten von den 7 fetten Kühen, die 7 mageren Kühe, die 7 fetten Kühe fressen und trotzdem nicht 1 Gramm zunehmen dabei und dann dasselbe nochmal wiederholt, damit man es ja richtig versteht, mit 7 dicken, fetten Ähren von Getreide und 7 Ähren, wo nicht viele Körner drin sind von Getreide. Und interessant ist, dass der Josef wiederum von Gott, wie ich sage, ganz einfach dem Pharao sagt, okay, das bin nicht ich, aber Gott zeigt, was kommen soll und Gott zeigt dir, es gibt eben 7 reiche Ernten und 7 magere oder gar keine Ernten. Und dann gibt ihm noch den Rat, wie er mit den reichen Ernten umgehen soll, nämlich Vorrat anlegen. Das hat diesmal nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Klugheit. Vorrat anlegen. Und dann kommt der der Pharao natürlich auf die blendende Idee, ja, lieber Josef, das machst am besten du. Und jetzt kommt die dritte Karriere Josefs. Dritte Karriere. Er wird zum vollziehenden Premierminister Ägyptens, so würden wir das heute sagen, der Bundeskanzler, nicht? Der Premierminister Ägyptens, und als solcher leitet er jetzt alle Aufgaben, baut die Kornhäuser, säumt die Erntenüberflüsse ab, lagert sie. Als die Leute dann weiter aussehen, die 7 Jahre, immer wieder die Überflüsse, lagert er alle ein, und so vergehen 7 Jahre, und er ist der mächtigste Mann Ägyptens. Und es heißt im Bibelbericht hier in diesem Kapitel, nichts, was im Land passiert, geht an Josef vorbei. Das heißt also, jetzt kommt es zum dritten Mal. Es ist genau dieselbe Karrierenbeschreibung. Sklaverei bei Potiphar, er wird der Zweite im Haus. Im Gefängnis, er wird der wichtigste Mann in der Gefängnisverwaltung. Bei Pharao, er wird zum Premierminister. Also man könnte jetzt fast sagen, der Mann fällt immer wieder auf seine 4 Pfoten, oder? Wie eine Katze. Den kannst du herumschleudern, wo du willst, der fällt immer auf die Füße. Aber es ist nicht der Mann, der auf die Füße fällt. Es ist seine Verbindung zu Gott, die ihn alles überleben lässt. Und weil er so positiv gesinnt ist, hört ihr das, junge Leute? Positiv gesinnt sein. Deshalb gelingt es ihm auch, mit all diesen Miseren fertig zu werden. Wäre er nämlich nicht so positiv gesinnt, dann würden diese Miseren ihn schon längst den letzten Nerv gekostet haben. Wie verzagt man nicht in solchen Situationen? Das ist ein ungebrochener Optimismus. Aber dieser Optimismus, Leute, ist nicht angeboren, sondern er kommt aus einer Beziehung zu Gott, die nicht daran zweifeln kann, dass Gott uns führt. Und ihr lebt ein anderes Leben. Das weiß ich, ich habe es schon fast hinter mir. Wenn ihr gläubig seid und bleibt, mit diesem Gott in Verbindung bleibt. Ihr lebt ein anderes Leben, als wenn ihr das nicht tut. Auf diese Weise, dass wir bei Gott sind und bleiben, können wir auch unsere Erfahrungen machen. Nun, der Aufstieg Josefs ist also ganz gigantisch. Es zeigt sich, dass er dann auch standesgemäß verheiratet wird. Er heiratet die Tochter des hohen Priesters von Ägypten. Aus einer Priesterfamilie. Also da kann man jetzt sagen, Josef hat also den Sprung nach ganz oben geschafft. Nicht? Reich wie ein Krösus, verheiratet mit der High Society. Und was macht Josef daraus? Ich habe da ganz ehrlich meine eigenen Ansichten diesbezüglich. Die Ehe mit Asnath, so heißt diese Frau, Asnath, die Tochter des ägyptischen Hohenpriesters, scheint, so wie das da berichtet wird, eine glückliche Ehe gewesen zu sein. Wenn ich nun davon ausgehe, dass die Hebräer, so wie wir sie kennen, Abraham, Isaak, Jakob und jetzt Josef, eigentlich nur mit gläubigen Frauen verheiratet sein wollten, dann ist die Ehe mit der Tochter eines ägyptischen Hohenpriesters ja irgendwie eigenartig an der Stelle. Aber wenn ich die Geschichte weiter verfolge, das könnt ihr dann verfolgen, Kapitel 48, 49, wenn ich diese Geschichte weiterverfolge, sehe ich, wie Josef seine beiden Söhne mit dieser Frau, Manasse und Ephraim, zu seinem Vater bringt, damit er sie segnet und damit er sie unter die Kinder Israels aufnimmt. Das ist eine hochwichtige Szene. Nicht? Da kommt Jakob und sagt, kommt alle her, ich will euch zeigen, was in Zukunft werden wird. Und noch vorher holt er Josef und sagt, ich will die 2 Söhne sehen. Und dann segnet er sie und nimmt sie sozusagen auf in seine Familie. Wisst ihr, dass das Volk Israel eigentlich 13 Stämme hat, die da immer genannt werden? Nein, werden natürlich immer 12 genannt, weil es 12 sein müssen. Aber wenn 12 genannt werden als Stämme, dann wird immer Levi nicht genannt, weil Levi kein Besitz, landbesitzender Stamm ist. Aber dafür wird Josef 2-mal genannt. Es wird nicht genannt als Stamm Josef, aber er wird genannt als Stamm Ephraim und Manasse. Das heißt, in der Geschichte Israels ereignet sich Folgendes. Nachdem die 3 Erzväter diesen Segen haben, kommt in der 4. Generation etwas Neues. Die 3 Vorrechte der Erstgeburt, nämlich das doppelte Erbe, die Priesterschaft und das Königtum, die Führerschaft in der Sippe, werden aufgeteilt. Und es passiert so, dass Josef das doppelte Erbe bekommt. Es passiert, dass Juda das Königtum bekommt. Und es passiert, dass Levi das Priestertum bekommt. Das waren die Rechte des Erstgeborenen, verteilt auf die Söhne Jakobs nach den Gaben, die sie eben hatten. Das ist eine wichtige Sache, dass man das jetzt erkennt. Es gibt also zwei Stämme Josefs, Ephraim und Manasse. Und das wäre nicht durchgegangen, sage ich jetzt, wäre das nicht im Einverständnis mit seiner Frau geschehen. Und deshalb habe ich die leise Vermutung, dass wir im Paradies auch dieser Asnat begegnen werden. Denn ich glaube nicht, dass man mit einem Mann wie Josef verheiratet sein kann und von seinem Gott nichts mitkriegen. Das ist vielleicht, sagt ihr, ja, da traust du dir jetzt aber viel zu, wenn du das behauptest. Aber ich behaupte, wenn das eine stolze Heidin geblieben wäre, dann wäre die Geschichte, wie sie weiterlief, nicht so gelaufen. Und ihr müsst ja wissen, nach dem Tod Josef, Ephraim und Manasse bekennen sich auch nach dem Tod Josefs zu Israel. Sie wohnen dann mit den Israeliten, mit ihren Nachkommen. Sie gehören alle ins Land Gosen. Ja. Gut, und jetzt kommt diese berühmte Geschichte, die alle Kinder kennen, Josef und seine Brüder. Was ist das für eine Geschichte? Ich meine, wenn euch das passiert wäre, nicht ihr seid der verratene Bruder. Und dann merkt ihr, eigentlich ist das ja alles ganz anders gelaufen. Ich bin jetzt der Premierminister von Ägypten. Meine Brüder haben keine Ahnung. Die wissen ja nicht mal mehr, ob ich noch lebe. Und dann seht ihr sie plötzlich vor euch stehen. Und im Bibelbericht, Kapitel 42 bis 45, da steht diese Geschichte. Im Bibelbericht wird gesagt, als Josef seine Brüder sieht, muss er an die Träume denken. Warum muss er jetzt an die Träume denken? Weil tatsächlich die alle auf dem Bauch liegen vor ihm. Und er weiß, diese Träume hat er gehabt als 17-Jähriger und er weiß, dass das Gott gewesen ist. Und das beeinflusst ihn jetzt. Gott hat das alles gemacht. Und das ist eine interessante Erkenntnis. War es nicht Ungerechtigkeit, die den Josef kaputt machen sollte? War es nicht Hass, war es nicht Mordlust? Und er sagt, Gott hat das gemacht. Nun, das Geplänkel mit den Brüdern finde ich auf der einen Seite erheiternd, auf der anderen Seite sehr berührend. Also wenn ihr zulasst, dass ihr emotional von dieser Geschichte getroffen werdet, dann steht nicht nur im Bericht, dass Josef weint mit seinen Brüdern, sondern ihr weint auch, wenn ihr sie lest, die Geschichte. Und da kommen eben die 10, er erkundigt sich, woher sie sind, sagt nicht, ihr Spionehaufen und so weiter. Und sie beteuern ihm, nein, sie wollen nur Getreide kaufen. Er sagt, gut, geht mit, aber ihr habt noch, ja, sagt er, ein Bruder ist tot und einer, der ist beim Vater, den gibt er nicht preis. Jedenfalls weiß Josef jetzt, sein Vater lebt noch. Dann sagt er, ihr kommt mir nicht wieder, bevor ihr nicht den Jüngsten mitgebracht habt. Und jetzt ist Jakob zu Hause. Er weiß natürlich noch nichts, auch die Brüder wissen noch nichts. Aber er sieht sich, nachdem das Getreide fertig ist, und nachdem sie das Geld wiedergefunden haben, werden wir jetzt für Betrüger geachtet und so weiter. Da sagt er, okay, ihr müsst wieder Getreide kaufen. Wir schaffen das sonst nicht mit diesem Riesenlager. Und die Brüder sagen, wir gehen nicht ohne Benjamin. Wir brauchen dem ägyptischen Premierminister nicht vor die Augen treten, wenn nicht Benjamin bei uns ist. Und ich kann mir vorstellen, steht nicht so in der Bibel, aber der Jakob könnte die Hände in die Luft zusammengeworfen haben und sagen, ja, seid ihr des Wahnsinns, warum musstet ihr ihm das auch alles erzählen? Und sie werden gesagt haben, ja, wir hatten keine Chance. Der hat uns aufgefragt, der hat uns regelrecht verhört. Wir hatten keine Chance. Nachdem klar war, er muss Benjamin mitgeben, sagt er, aber wenn da was passiert, das werde ich nicht überleben. Ich habe schon einen, hört ihr das? Ich habe schon einen Sohn verloren. Und das ist, der Benjamin ist der Sohn der gleichen Mutter. Er ist auch Rahels Sohn. Soll mir der auch noch genommen werden? Ich würde das nicht überleben. Und die Brüder hören das jetzt auch. Vor über 20 Jahren werden sie vor Eifersucht die Wände hochgegangen bei einer solchen Bemerkung. Jetzt aber sehen sie nur mehr das Leid des Vaters und gehen nicht mehr die Wände hoch. Sie akzeptieren das Leid des Vaters. Vielleicht verstehen sie seine Geschichte inzwischen besser. Also auch in den Brüdern hat sich was getan. Nicht? Und jetzt gehen sie zurück und Judah sagt, ich garantiere dir dafür, dass Benjamin sicher zurückkommt. Wenn nicht, darfst du meine zwei Söhne töten. Auch etwas drastisch. Aber er will dem Vater damit sagen, ich selber verbürge mich, verlass dich auf mich. Da merkt man das Führungstalent des Juda, wie er sich durchsetzt. Und Jakob lässt sie ziehen, schweren Herzens. Und dann kommt diese großartige Geschichte, dass sie eben da sind, dass er sich den Benjamin vorstellen lässt, Josef, nicht? Und so weiter. Und dann wird das Ganze so gedreht, dass Benjamin auch zu Unrecht beschuldigt wird. Benjamin wird beschuldigt, den Becher Josefs geraubt zu haben. Und man hat ihm den halt in sein Zeug reingetan. Und die Truppen Josefs holen sie zurück. Eigentlich sagt er nur, überlasst mir den, ihr könnt weiterziehen. Er ist der Schuldige, aber Juda sagt, wir können nicht weiterziehen. Und da passiert etwas, was ganz anders ist als über 20 Jahre zuvor. Während sie Josef damals verkauft haben, ihn gehasst haben, ihn töten wollten, stehen sie jetzt für Benjamin ein. Sie stehen für Benjamin ein. Und er erklärt ihm, wenn wir ohne den zurückkehren, das hält unser Vater nicht mehr durch. Und das ist der Punkt, wo wir vorhin die Textlesung gehört haben, Kapitel 45, wo es aufbricht. Es bricht so stark auf, dass Josef fast schreit, ich bin Josef, euer Bruder. Und die nächste Frage ist, lebt mein Vater noch? Versteht ihr etwas von der Verbindung, die zwischen Josef und Jakob geherrscht haben muss? Das kommt ja nicht von ungefähr. Er hätte auch sagen können, ich bin Josef, wie geht's euch inzwischen? Er sagt, ich bin Josef, lebt Jakob noch? Und die anderen sind wie erstarrt. Ja, was sollen sie denn machen? Und ich denke, spätestens jetzt konnten sie auch an die Träume denken. Des 17-jährigen Josef. Lebt mein Vater noch? Nun, der Bericht zeigt, wie sich das alles dann gesund entwickelt und Josef ihnen klar macht, Gott hat mich für euch hergeschickt. Liebe Geschwister, warum ist Josef in Ägypten? Weil seine Brüder ihn gehasst haben, weil sie ihn verkauft haben. Warum ist er Premierminister in Ägypten? Ja, weil er im Gefängnis war, als Sklave. Denkt euch das alles zusammen. Und am Schluss kommt raus, Gott hat mich für euch hergeschickt, damit ihr nicht umkommt. Könnt ihr im Saal hier mir sagen, wo ihr in eurem Leben solche Gedanken gehabt habt? Wo Dinge passiert sind in eurem Leben, wo ihr gedacht habt, jetzt drehe ich durch und am Ende konntet ihr sagen, und es war Gott, der das geführt hat? Gott hat mich da durchgezogen durch diese Prüfung, durch diese Ungerechtigkeit, die ich da erleiden musste. Werft euer Vertrauen nicht weg, wenn es ungerecht abgeht. Wenn man euch hasst, wenn man euch verleumdet. Wenn Gott da ist, wird das Ende gut sein. Nicht? Und dann zieht er die ganze Familie nach Ägypten und das alles geht gut aus. Und sie können dort sich versöhnen. Eine schwierige Geschichte war ich auch, denke ich, auch wie Jakob dann erfahren muss, dass seine Söhne ihn belogen haben. Das war sicher nochmal ein schwerer Zeitpunkt. Aber am Ende, und ich bin jetzt am Ende von Genesis 50, ist es so, dass Jakob dann stirbt. Ist euch aufgefallen, wie alt war Josef, als er weggezogen wurde von zu Hause? 17 Jahre. Wie lange lebt Jakob noch mit Josef in Ägypten? 17 Jahre. Als ob ihm der liebe Gott das nochmal geschenkt hätte. Aber Jakob stirbt dann am Ende. Und die Brüder Josefs, ich bin in 50:15, die Brüder Josefs fürchteten sich, da ihr Vater gestorben war. Und sie sprachen, Josef möchte uns nun Gram sein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm getan hatten. Darum ließen sie ihm sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir gehandelt haben, so vergib doch nun diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Interessant, wie sie das formulieren, nicht? Aber Josef weint. Josef weinte, dass sie solches mit ihm redeten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch doch nicht, denn ich bin unter Gott. Er sagt ihnen damit, ihr hättet mir gar nichts tun können, hätte Gott es nicht zugelassen. Ich bin unter Gott. Ihr gedachtet, Böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Dass er täte, wie es jetzt ist, das ganze Volk zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und dann wird geschildert, wie Josef lebt. Und wie er dann mit 110 Jahren stirbt und wie er in Ägypten in einen Sarkophag gelegt wird, denn er hat seinen Brüdern und seinen Nachkommen ein Versprechen abgenommen. Er, der Premierminister Ägyptens, wenn ihr auszieht, dann nehmt mich mit und begrabt mich, wo unsere Väter sind. Also Josef, obwohl er der Erste in Ägypten war, hat sich mit seinem Volk immer identifiziert. Und so auch seine Kinder. Er war offensichtlich in seiner Familie auch ein Verkündiger der Prinzipien Gottes. Ihr gedachtet, es böse zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss ein paar Sachen sagen. Ich habe das auch erlebt. Auch in meinem Leben gab es Menschen, die gedachten es böse mit mir zu machen. Nun, ich bin nicht nach Ägypten verkauft worden und ich habe keine Gefängnisstrafen unschuldig erleiden müssen, das nicht. Aber ihr wisst, wie das so ist. Man kann verleumdet werden, die Menschen können Dinge über einen erzählen, die nicht wahr sind. Man kann abgelehnt werden. Man kann einen so richtig spüren lassen, dass man unerwünscht ist. Es gibt Menschen, die gedachten, es böse mit mir zu machen, die schlecht über mich geredet haben. Aber wir sind alle Sünder. Ich bin auch ein Sünder. Ich bin den Menschen nicht gram. Gott gedachte, es gut zu machen. Und was immer in meinem Leben passiert ist, auch wenn ich es am Anfang nicht verstanden habe, am Ende ist es sowas von gut rausgekommen, dass ich mir denke, warum soll ich mich fürchten? Beispiel. Ich habe die Handelsakademie gemacht. War also ausgebildeter Buchhändler, Bürofachmann, alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, da war gerade an einer adventistischen Institution in Österreich die Stelle des Verwalters frei. Und ich meinte, da bewerbe ich mich. Hatte auch die besten Zeugnisse, nicht? Matura mit Auszeichnung und so weiter. Und dann merkte ich bei diesem Bewerbungsgespräch, die wollen mich nicht. Also meine Lebensvorstellung war, ich werde jetzt Verwalter in einer adventistischen Institution. Ich wollte das, denn ich wollte der Gemeinde dienen. Das war immer mein Ziel. Ich liebte die Gemeinde, auch als Junger. Hatte kein Problem mit der Gemeinde. Ich wusste, warum ich Adventist war. Und dann merke ich, die wollen mich nicht. Die reden mir das so krank, dass ich freiwillig sage, na, da möchte ich doch gar nicht hin. Und dann vergingen ein paar Monate und dann bin ich Prediger geworden. Wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich, war das gut, dass die mich nicht wollten. Damals war ich verletzt. Das gebe ich schon zu. Aber jetzt sage ich, war das gut, dass die mich nicht wollten? Mein Leben hätte eine ganz andere Wendung genommen. Weitere Geschichte. Ich habe hier studiert in Bonhoeffen, 2 Jahre, und dann mussten wir damals weg. Es gab noch kein 4-jähriges Theologieprogramm in Bonhoeffen. Wo gehst du hin? Und ich habe mir gedacht, meine Traumvorstellung ist, ich will nach Newbold. Warum? Dort haben sie das Ellen White Research Center und das hat mich mächtig interessiert. Bis mir meine Divisionäre gesagt haben aus Bern, geht nicht. Warum? Nicht, weil es nicht geht, sondern weil ein paar Leute, die das organisieren, sich eingebildet haben, dass es nicht geht. Gut, aber wir waren damals halt jung und konnten uns da nicht viel wehren. Ungerecht. Ich empfinde es bis heute als ungerecht. Ja gut, dann machte ich mich an die 2 innereuropäischen Schulen, wo man hingehen konnte. Und da ich ja fremdsprachlich nicht unbegabt bin, fiel auch Collonges in diese engere Wahl. Und meine Frau weiß das noch, wir sind losgezogen, der Peter Krummschmidt und ich haben uns damals vom Wilfried Marzi seinen Mini Cooper ausgeliehen und sind auf und haben die Marienhöhe besucht. Dann haben wir Collonges besucht. Und nachdem ich in Collonges war, Leute, es ist, als ob Gott zu mir gesprochen hätte. Da war gerade Anfang der Gebetswoche. Ich bin in dieser Gemeinde und es war, als ob in mir etwas vibriert hätte. Die haben gesungen, wie ich in meinem Leben noch nie eine Gemeinde singen habe hören. Jetzt habe ich es wieder gehört, als ich auf Frankreichreise war, im Süden in Béziers. Da haben sie auch so gesungen. Unglaublich, was diese Leute hinlegen, wenn sie Gott im Lied preisen wollen. Davon haben wir Deutsche keine Ahnung. Wir singen viel zu flach, viel zu leise. Aber die singen in einem Brust und der Überzeugung. Und ich als musikalischer Mensch habe mich gedacht, was passiert mir hier? Dann sehe ich, wie geistlich sie sind, wie sie die Gebetswoche halten, wie sie die Schüler behandeln. Und mein Französisch war gut genug. Ich konnte mit denen allen reden. Und dann bin ich drauf gekommen, die geben ausländischen Studenten Beihilfen vom Staat. Familienbeihilfe, Wohnungsbeihilfe. Können Sie sich das vorstellen? Der französische Staat gibt fremdländischen Studenten Beihilfen. Die hätte ich in Deutschland nicht gekriegt. Die hätte ich in England nicht gekriegt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich meine Familie, damals hatten wir ein Kind, das zweite kam dann dazu, wie wir die überhaupt durchgebracht hätten, wenn wir da in Marienhöhe oder in Newbold gewesen wären. So konnten wir unser Studium abschließen und hatten keine Schulden. Und ich bin auch noch ein bisschen arbeiten gegangen. Zuerst denkt man sich, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Und ich bin ja so ein Mensch, ne? Ungerechtigkeit. Ich will aber nach Newbold. Dann habe ich gesehen, es geht nicht. Ich sage, lieber Gott, wo geht's hin? Der hat mir nach Collonges geführt. Wisst ihr, wie das mein Leben beeinflusst hat? Was ich da geistlich auch mitgenommen habe von dieser Schule, das war eine ideale Ergänzung zu Bonhoeffen. Was ich hier in Bonhoeffen mitnehmen konnte, in Bezug auf das Alte Testament, Gerhard Pfandl war unser Lehrer, das habe ich dort mitgenommen in Bezug auf das Neue Testament. Richard Lehmann war unser Lehrer. Die haben uns ausgebildet. Ich habe praktisch das Beste von beiden Schulen mitgenommen. Der Hannes, der weiß, wovon ich rede. Wir haben dasselbe erlebt da, er ein bisschen später als ich. Ausgangsposition war eine ungerechte Situation. Dann werde ich Prediger, obwohl ich es noch nicht werden will. Ich sage, ich möchte eigentlich noch das Doktorat in Straßburg machen. Aber Bruder Schulzig sagt zu mir, Bruder Scheidinger, wir brauchen dich. Und da war meine Schwäche. Also wenn Gemeinde sagt, sie braucht mich, da habe ich wenig Gegenargumente, versteht ihr? Doktorat hin oder her. Bin ich nach Innsbruck gegangen, war eine wunderbare Zeit. Wir haben dort die erste Gemeindeschule Österreichs gegründet in Innsbruck, war eine wunderbare Zeit. Und da ging es an Verleumdung, Hass. Viele Leute konnten einfach nicht einsehen, bis hin nach Wien. Und die bösen schwarzen Kugeln. Kennt ihr die Geschichte von den bösen schwarzen Kugeln bei Ellen White mit den 2 Kronen? Habe ich keine Zeit mehr, erzähle ich euch ein andermal. Die Verleumdung. Und ich habe aber von Ellen White gelernt, wenn du verleumdet wirst, kümmere dich nicht darum. Verteidige dich nicht. Tu so, als ob es nicht wahr wäre. Tu so, als ob es nicht existierte. Das Beste, was ich euch raten kann. Ihr werdet verleumdet, kümmert euch nicht darum. Je mehr ihr euch verteidigt, desto mehr werden die Menschen denken, vielleicht ist ja da doch was dran. Verleumdungen lasst ihr von euch abprallen. Das Ende war, ich wurde versetzt nach Wien und hatte dort einen interessanten Start, weil man mich nämlich beobachtete, wie selten einen zweiten in Österreich. Was wisst dieser Mann, von dem man so viel hört? Ja, wie gesagt, ich wurde verleumdet. Es dauerte nur wenige Monate und plötzlich war alles anders. Es konnte mir gar nichts Besseres passieren, als direkt nach Wien versetzt zu werden, unter die Augen der damaligen Union. Und die Leute in der Union sind meine Freunde geworden. Ungerechtigkeit? Ja, es wird immer Leute geben, die in eurem Leben versuchen, es für euch böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist meine Erfahrung. Und die gebe ich euch heute mit. Verzagt nicht, wenn es schwierig ist. Glaubt daran, dass ihr mit Gott über Mauern springen könnt. Und es wird euch werden, so wie es bei Josef war. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.